Ja, der Herr ist auferstanden. Es gibt nichts Schöneres, als am Ostermorgen das zu sagen und auszusprechen. Wir haben das heute Morgen schon um 8 gemacht. Ein Teil von uns auf dem Friedhof zusammen mit Christen von der evangelischen Kirche, von den Baptisten. Es war herausfordernd, so früh aufzustehen, aber war schön. Wir hatten ein wunderschönes Frühstück im evangelischen Gemeindehaus und vielleicht haben wir nächstes Jahr noch eine Stunde mehr gefühlt, irgendwie, wenn nicht die Zeitumstellung ausgerechnet auf den Ostersonntag fällt, lade ich euch ein, dabei zu sein. Wo auch immer das sein wird, dass wir dort einfach miteinander diese Auferstehung feiern. Ich darf heute auch ganz viele Leute begrüßen, die ich noch nie gesehen habe. Herzlich willkommen, unsere Gäste. Ich nehme an, das wird hauptsächlich die Großfamilie Hofmann sein. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass Sie sich einigermaßen wohlfühlen. Ich weiß noch, als ich so zum ersten Mal in so einem Gottesdienst war, habe ich mich nicht besonders wohl gefühlt, weil ich einfach alles anders fand. Aber ich hoffe, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass Sie das mit einem positiven Erlebnis verbinden hier. Ich wollte noch sagen, dass die neue Ekklesia aktuell da ist. Die liegt draußen, könnt ihr mitnehmen, da stehen hauptsächlich die Termine drin. In der Online-Version werden wir vielleicht noch ein paar Inhalte vom Verband nachreichen. Ich habe gesehen, die kamen gestern noch, aber da war es dann schon zu spät. Genau, ich möchte heute ein bisschen was sagen zum Thema Auferstehung. Vielleicht eine große Überraschung, am Ostersonntag eine Predigt zu machen über die Auferstehung. Aber ja, Ostern ist für mich einfach das Zentrum des Jahres. Für manche ist Weihnachten vielleicht noch ein größeres Fest. Also an Weihnachten haben wir auch deutlich mehr Leute im Gottesdienst. Weihnachten, da wird irgendwie mehr gefeiert, es sind mehr, keine Ahnung, mehr Geschenke, wissen noch mehr Leute, was damit anzufangen. Und trotzdem macht Weihnachten ohne Ostern letztendlich keinen Sinn. Wir haben das heute gesungen, manche haben vielleicht gedacht, jetzt ist doch heute Ostern, jetzt singen wir über die Geburt Jesu. In der nächsten Strophe, denke ich, war es dann auch klar, warum wir das Lied singen. Dass Jesus geboren wurde, hatte eigentlich eine Bestimmung, ein Ziel, nämlich, dass Jesus am Kreuz starb. Und dass er wieder auferstanden ist. Und dieses ganze Geschehen, um das dreht sich eigentlich die ganze biblische Offenbarung von, wir haben am Karfreitag vom Alex es schon gehört, im Prinzip angefangen vom ersten Buch Mose, wo es heißt, dass als Gott den Menschen letztendlich aus dem Garten Eden geworfen hat, wo er dann gesagt hat, ich setze Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, du wirst ihn in die Ferse stechen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und wo da schon im Prinzip die Verheißung eigentlich war, dass dieser Messias kommen würde. Wir sehen, dass David 1000 vor Christus schon dem Psalm 22 geschrieben hat, wo bis ins kleinste Detail eigentlich so die Einzelheiten der Kreuzigung vorhergesagt wurden. Und das berühmte Kapitel aus Jesaja 53, 750 Jahre vorher, wo Jesaja ganz, ganz viel davon sagt, was dort passiert, auch die Hintergründe uns schon mal näher bringt. Und dieser Tag der Auferstehung ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Paulus formuliert es in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 13 bis 14 so, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Paulus macht uns eins ganz klar, wenn Ostern nicht passiert wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre Karfreitag sinnlos, dann wäre Weihnachten sinnlos, dann wäre letztendlich unser ganzes Leben sinnlos, unser ganzer Glaube wäre sinnlos. Und deswegen dreht sich eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte, wenn du so willst, um diesen Ostersonntag. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären alle Apostel Lügner gewesen. weil sie behauptet haben, dass Jesus auferstanden ist. Dann wäre der christliche Glaube eigentlich auf einer Lüge aufgebaut und dann müsste man eigentlich möglichst mal schauen, dass der verschwindet. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte Jesus sogar selber gelogen, weil er es von sich selber behauptet hat, dass er auferstehen würde. Und letztendlich wäre er eigentlich nichts anderes als ein Scharlatan, ein Menschenfänger. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre auch das Opfer, was Jesus gebracht hat, von Gott nicht akzeptiert worden. Und dann wären unsere Sünden nicht vergeben. Paulus sagt in den nächsten Versen, 1. Korinther 15, 16 und 17, wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Dann gibt es eigentlich keine Hoffnung über diesen Tod hinaus. Und dann sagt Paulus, Vers 19 schließlich, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sitzen wir zwischen allen Stühlen. Dann haben wir uns auf irgendwas verlassen, was nicht stimmt. Wir haben eine Hoffnung auf was gesetzt, was letztendlich nicht trägt. Und am Ende stehen wir als die Betrogenen da. Aber ich habe das jetzt immer hoffentlich jedenfalls im Konjunktiv formuliert, genauer gesagt womöglich im Konjunktiv irrealis, also in einem nicht möglichen Konjunktiv. Denn wir glauben ganz fest dran, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte heute ein bisschen Zeit darauf verwenden, zu begründen, warum wir das glauben. Ich weiß ja nicht, wie groß Ihr Interesse an Geschichte ist. Ich persönlich finde Geschichte total faszinierend, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die mit Geschichte überhaupt nichts anfangen können. Da muss man auch so viel auswendig lernen und Jahreszahlen und sowas. Aber Geschichte ist total wichtig und Geschichte lebt von Quellen. Ohne Quellen keine Geschichte. Also wenn nichts überliefert wäre, wenn es keine Denkmäler, keine Schriftstücke gäbe, dann wüssten wir gar nichts von unserer Vergangenheit. Und jetzt ist die Frage, was wissen wir eigentlich über diese Zeit damals? Und wir stellen fest, es gibt verschiedene Quellen. Es gibt ein paar wenige Quellen, die außerhalb der Bibel sind. Wir haben die vor einiger Zeit auch mal miteinander angeschaut. Da haben wir jetzt heute nicht die Zeit, das nochmal zu machen. Und es gibt ganz, ganz viele Quellen innerhalb der Bibel, wo man sich dann nun fragen kann, kann man der Bibel eigentlich glauben? Ich möchte vielleicht weniger über die Bibel sagen, das tue ich immer wieder und weise darauf hin, wie extrem genau die Überlieferung der Bibel ist, wie extrem zuverlässig die biblischen Berichte sich herausgestellt haben. Ich möchte bloß erinnern an was anderes, nämlich es gibt eine Dichtung, die von Homer stammt, die Ilias, und lange Jahre, Jahrhunderte haben viele Leute gedacht, dass es sich dabei eben nur um Geschichten handelt. Und es gab einen Mann, Schliemann, ein Deutscher, der gesagt hat, ich nehme das für bare Münze und ich gehe hin und suche Troja und suche verschiedene andere Städte. Und er hat das gemacht und er hat diese Stadt gefunden. Und bei dieser Geschichte handelt es sich nun wirklich eben zum Teil um echte Geschichte, aber zum Teil eben auch um Erfindungen. Und bei der Bibel stellen wir fest, dass es noch sehr viel beeindruckender ist, dass viele der Dinge, wo man auch gesagt hat, das kann ja niemals sein, dass man sie inzwischen archäologisch auch gefunden hat, weil es Leute gab, die sich darauf verlassen haben. Und wo wir feststellen, dass die Bibel eben sehr wohl als historisches Dokument auch zuverlässig ist. Und in dieser Bibel, da stellen wir fest, dass ganz, ganz viel berichtet wird darüber, was passiert ist. Aber für das erste Argument finde ich jedenfalls, dass Jesus wirklich auferstanden ist, da brauchen wir noch nicht mal die Bibel. Denn dass Jesus gelebt hat, ist inzwischen auch durch außerbiblische Dokumente eindeutig belegt. Und da gibt es eigentlich auch keinen ernstzunehmenden Historiker, der daran zweifelt. Und man muss sich ja nun einfach auch fragen, warum hat sich das Christentum eigentlich so entwickeln können? Wenn das Christentum wirklich auf einer Lüge aufgebaut wäre. Und ich möchte einfach, dass wir kurz eine Weile darüber nachdenken, was passiert wäre damals, wenn der biblische Bericht eben nicht wahr gewesen wäre. müssen uns vorstellen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das war aus damaliger Sicht nichts Besonderes. Die Römer haben ständig irgendwelche Leute hingerichtet. Die haben ständig irgendwelche Aufrührer ans Kreuz geschlagen. Und es gibt eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, wo berichtet wird, dass einer der führenden Juden damals aufstand und gesagt hat, Leute, macht kein so ein Theater daraus. Denkt an den und denkt an den. Ihr erinnert euch doch damals, die sind aufgestanden, haben Jünger hinter sich gesammelt und die haben was weiß ich was alles behauptet. Und anschließend sind sie gestorben und es ist alles im Sande verlaufen. Und im Prinzip braucht man eigentlich nichts anderes zu machen, als zu warten, dass es hier genauso passiert. Allerdings war das ein sehr kluger Mann, der hat dann gesagt, und wenn das nicht von Menschen war, sondern wirklich von Gott, dann könnt ihr sowieso nichts dagegen machen. Und er hat gesagt, im Prinzip wäre das Allerklügste, jetzt einfach gar nichts zu machen, einfach zu warten, bis sich die Jünger in alle Winde zerstreuen. Und wenn da wirklich was Wahres dran ist, dann können wir es sowieso nicht aufhalten. Und dann würden wir uns ja auch gegen Gott stellen. Der Mann hieß Gamaliel, kannst du in der Apostelgeschichte alles nachlesen. Und das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre und die Jünger in ganz Jerusalem rumgelaufen wären und gesagt hätten, Jesus ist auferstanden, wisst ihr, was dann passiert wäre? Da hätten die Leute sie ausgelacht. Dann wären sie zusammen zu diesem Grab gegangen. Das Grab, das war ja bekannt, das war ja nicht irgendein Grab, das war das Grab von Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Das ist so, wenn wir heute, was weiß ich, einen aus der Bundesregierung hätten, der irgendwo seine Grabstelle irgendwo vorbereitet hat und da hätten wir Jesus reingelegt. Und dann wäre man da hingegangen und hätte das Grab geöffnet und da wäre der Leichnam drin gewesen und dann wäre es vorbei gewesen mit dem Christentum. Und dann wäre die ganze Geschichte vollkommen anders verlaufen. Und jemand hat mal gesagt, das Schweigen der Juden redet mindestens so laut wie die Verkündigung der Christen. Die Tatsache, dass die jüdischen Führer damals diese Behauptung nicht entkräften konnten, ist in meinen Augen schon mal eines der wichtigsten Argumente dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Da gibt es Theorien, dass sie ihn ins falsche Grab gelegt haben und dass man nicht mehr wusste, wo das Grab war und so. Aber ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit der biblischen Geschichte auseinandersetzt, der wird feststellen, dass das eigentlich nur Ausflüchte sind, die man sucht, weil die Juden haben es gewusst und die Römer haben es gewusst, wenn dieser Mann, der vorher behauptet hat, dass er aufersteht, wenn mit diesem Grab irgendwas schief läuft, dann haben wir richtig große Probleme. Und deswegen ist das Grab auch bewacht worden. Es gibt da Leute, die haben gesagt, die Jünger haben den Leichnam gestohlen. Also vermutlich, man geht davon aus, dass das Grab von 16 ausgebildeten römischen Legionären bewacht wurde. Und wir müssen uns, vor allem diejenigen, die viel Asterix gelesen haben, wir müssen uns verabschieden davon, dass die Römer irgendwelche Nulpen waren, die keine Ahnung hatten und die irgendwie auf der Wache eingeschlafen sind. Könnt ihr ja nachher mal beim Alex erkundigen, was mit einem Wachmann passiert, der auf Wache einschläft. Und ich denke, da ist man heute noch humaner als zu Zeiten der Römer. Also da können wir ganz sicher sein, die hatten eine wichtige Aufgabe und die haben eins mit Sicherheit nicht gemacht, nämlich alle geschlafen. Also diese Theorie, die können wir ganz getrost knicken und man hat dieses Grab auch ganz genau gewusst, wo es ist. Man hat es versiegelt, man hat es bewacht und trotzdem war Jesus nachher nicht mehr da. Und der Stein war weg. Der Stein, ein riesengroßer Stein, weiß ich, wer war denn in Jerusalem schon mal am Gartengrab, hat es schon mal gesehen? Also ob das nun das richtige Grab war, wie auch immer. Wir waren heute, wie gesagt, auf dem Friedhof. Unsere Gräber sehen etwas anders aus als die Gräber damals. Die etwas billigeren Gräber, die hat man hat dann so Kästen gebaut, Steinkästen oder irgend sowas. Oder hat sie zum Teil ein bisschen in den Boden. In Jerusalem ist alles sehr steinig, da konnte man nicht 1,80 tief. Musste man auch nicht wegen Frost und was weiß ich was alles. Aber man hat es irgendwie dann schon auch gemacht. Aber die etwas reicheren Leute, die haben sich ihre Gräber in den Felsen hauen lassen. Und es waren ja richtige Kammern, größere Kammern, wo man den Leichnam dann einbalsamiert reingelegt hat. Und zum Verschluss dieses Grabes hat man einen riesengroßen Stein genommen, der in einer schiefen Ebene unten quasi zu rollen war und der dann in sein Lager quasi reingefallen ist. Und man geht davon aus, dass so ein Stein schon mal 1 bis 2 Tonnen gewogen hat. Schon richtig. Die Frauen hätten das vorher mal planen können, als sie zum Grab gingen und sich mal überlegen sollen, wie sie da eigentlich reinkommen. Interessanter Gedanke, muss man vielleicht auch mal einfach so sehen. Aber, und man sieht auch da wieder, dass kindlicher Glaube immer im Vorteil ist. Das Problem war kein Problem, weil der Stein war nicht mehr da. Die Wachen, die dann übrigens noch geschlafen haben, als ein Zweitonnenstein entweder weggerollt oder umgefallen oder, keine Ahnung, wegbewegt wurde, also die muss man echt auch mal suchen. So, also Jesus ist nicht gestohlen worden, es ist auch nicht irgendwie das falsche Grab gewesen oder sonst irgendwie. Man muss sich ja auch mal vorstellen, die Jünger, die hatten ja auch alle, die waren ja alle geheimdienstlich ausgebildet, waren von irgendeiner Spezialeinheit. Oder waren sie doch Fischer und Zolleinnehmer und Beamte und Bauern und keine Ahnung. Also die Jünger hätten gar keine Chance gehabt gegen diese Römer. Dann gibt es auch noch die Theorie, dass Jesus nicht wirklich tot war. Also ich nehme mal an, damals gab es ja noch die Deutschen in dieser Form nicht, wie es die heute gibt. Da gab es vielleicht die Germanen, aber ich glaube, die hatten so bestimmte deutsche Tugenden damals noch nicht so. Aber ich denke, die Römer waren damals so ein bisschen die Deutschen von damals. Wenn die einen umgebracht haben, dann haben sie schon sichergestellt, dass der auch wirklich tot war. In dem Fall hat es ein Hauptmann gemacht. Der Pilatus, als dem gesagt wurde, dass, also Josef von Arimathea kam zu Pilatus und hat gesagt, ich würde den Leichnam gerne in meinem Grab beerdigen. Dann hat der Pilatus gesagt, wie ist der schon tot? Und es war ihm irgendwie wohl irgendwie nicht ganz verständlich, weil die hingen zum Teil ein, zwei Tage am Kreuz. Und dann wurde ihm gesagt, ja, der ist tot. Der Hauptmann, der hat die Lanze genommen und hat in die Seite reingestochen, hat dabei den Herzbeutel durchbohrt. Es heißt in der Bibel, da kam Blut und Wasser raus. Ein sicheres Anzeichen dafür, dass er tot war. Wenn Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot gewesen wäre, wäre es spätestens dann gewesen. So, also all die Theorien, die man so anführt, was alles hätte passiert gehabt werden sollte haben, genau. Die stechen nicht wirklich. Und dann schreibt uns Paulus noch was Interessantes, und das möchte ich uns auch vorlesen, ebenfalls aus dem 1. Korintherbrief, dass Jesus verschiedenen Leuten erschienen ist. Da heißt es, und er erschien dem Kephas, also dem Petrus, und dann den 12. Danach erschien er, also seinen Jüngern, den Aposteln, dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige aber sind entschlafen. Und danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allem erschien er auch mir, dem Unerwarteten oder der Missgeburt, wie er sich selber bezeichnet. Was Paulus hier sagt, dass Jesus ungefähr 500 Leuten erschienen ist, die, wo er sagt, die leben zum Teil noch. Das heißt, es sind Augenzeugen, die man befragen kann. Und das hat alles mit dazu beigetragen, dass diese, nenne ich es mal, Geschichte von der Auferstehung eben nicht widerlegt werden konnte, weil es viel zu viele Belege dafür gab damals, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und deswegen gibt es Historiker, die sagen, es gibt kein historisches Ereignis in der antiken Weltgeschichte, was so gut belegt ist wie die Auferstehung Jesu. Und deswegen befinden wir uns in guter Gesellschaft und stehen auf sicherem Grund, wenn wir unser Leben darauf aufbauen, dass Jesus nicht nur gelebt hat, sondern dass er gestorben ist, auch das wäre noch nichts Besonderes, aber dass er als Einziger vom Tod wieder auferstanden ist. Und das ist was, wo ich einfach sagen muss, das gibt mir eine unglaubliche Sicherheit. Zu wissen, dass da einer war, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Es gibt ja so diese Diskussionen, weiß nicht, ob Sie oder du das auch schon mit irgendjemandem geführt hast, wo man sagt, ja, nach dem Tod und so und so. Und dann hört man immer wieder diesen einen Satz, ist nur keiner zurückgekommen. Und dann sage ich immer, nee, doch, einer ist zurückgekommen. Einer ist zurückgekommen. Und wenn wir wissen wollen, was nach dem Tod kommt, dann können wir spekulieren. Wir können uns irgendwelche Gedanken machen. Wir können sagen, ja, ich stelle mir das so und so vor. Oder wir können einen fragen, der weiß, was da ist, weil er schon dort war. Und ich bin immer wieder erstaunt, also wenn ich über die Zukunft rede, dann ist klar, die Zukunft kennt niemand. Und trotzdem kennen sich viele Leute ganz, ganz gut aus und die wissen genau, was kommen wird. Aber bei den Dingen, die man wissen kann, da machen sich die Leute wirklich viel Gedanken und die gucken ganz genau nach. Und wenn es dann zum Beispiel eben um unsere Rente geht oder um irgendwelche Versicherungen, also die meisten Leute, die ich kenne, die überlassen da nichts dem Zufall. Arbeitslosenversicherung ist Pflicht, Rentenversicherung ist Pflicht, aber dann geht's schon los. Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Gebäudebrandversicherung, gut, Kraftfahrzeug, Haftpflichtversicherung muss man auch. Und dann gibt es Kasko, Teilkasko, Vollkasko und keine Ahnung, Hundehalterversicherung und was wir nicht alles versichern. Und das ist total wichtig, dass wir uns vorher erkundigen, was sind die Risiken, was muss ich bezahlen, wie ist es im Schadensfall und so. Und da guckt man ganz genau nach. Aber wenn es ums ewige Leben geht, dann sagen wir, oh, das wird schon. Den Satz, den habe ich echt gefressen. Das wird schon. Und ich denke mir immer, ob ich nach meiner Beerdigung die Beerdigungskosten bezahlen kann. Gut, ist schon eine wichtige Frage. Aber ob ich nach meinem Tod weiterlebe, ob ich das Leben in der Gegenwart Gottes oder in der ewigen Verdammnis zubringen werde, ich finde, die Frage ist irgendwie wichtiger. Und die meisten Leute sagen, das wird schon, Gott wird schon gnädig sein und der wird schon irgendwie. Aber Gott macht uns klare Aussagen darüber, was nach dem Tod kommt. Und er ist derjenige, der Bescheid weiß. Jesus ist derjenige, der im Tod war und der auferstanden ist und der uns genau sagen kann, was dort passiert. Und das ist das, weshalb Paulus dieses ganze 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief eigentlich schreibt. Letztendlich geht es ihm nicht so sehr darum zu sagen, dass Jesus auferstanden ist. Das war für Paulus eine Selbstverständlichkeit. Für Paulus war das vollkommen sicher, dass Jesus auferstanden ist. Im Gegenteil, er führt die Auferstehung Jesu als Beweis an, dass wir auferstehen. Ihm ging es um die Frage, was ist eigentlich mit uns? Und das ist das, was ich am Schluss dieser paar Gedanken zum Ostersonntag stellen möchte. Wie sieht es eigentlich mit uns aus? Paulus schreibt hier ab Vers 20, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich Adam, in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung. Wir sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden und wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann führt Paulus da noch ein bisschen mehr aus. Möchte ich jetzt um der Zeit willen nicht tun. So, was Paulus uns hier schreibt, ist, dass wir Hoffnung haben, dass wir auferstehen werden, weil Jesus auferstanden ist. So, jetzt können wir entweder hergehen und sagen, okay, das mit der Auferstehung halte ich für Humbug, glaube ich nicht. Ich denke an einen Drewermann, der vor einigen Jahren große Wellen geschlagen hat, oder an andere große Theologen, die sagen, dass, also Theologe, das sind ja Leute, die von Gott reden, die sagen, dass sie das verstanden haben, was Gott will und was in der Bibel steht, und die zu dem Schluss kommen, Jesus ist nicht auferstanden. Und ich denke mir manchmal, Leute, geht's eigentlich noch? Alles gut bei euch? Das ist so ähnlich wie wenn irgendein Politiker in Deutschland sagt, er glaubt nicht ans Grundgesetz oder sowas. Also ich meine, wenn der Theologe sagt, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann würde ich ihm gerne 1. Korinther 15 vorlesen und sagen, du bist der bemitleidenswerteste Mensch auf Gottes Erdboden. Also wenn wir uns schon Christen nennen, dann gibt es für uns eigentlich gar keine andere Alternative, als dass wir sagen, Jesus ist auferstanden. Weil ansonsten ist alles Lüge. Da müssen wir Atheisten werden. Aber wenn wir sagen, wir folgen diesem Jesus nach und wir denken, dass dieser Jesus eine wichtige Person in der Weltgeschichte war und wir glauben an diesen Jesus, dann gibt es eigentlich gar keine Alternative, als zu sagen, Jesus ist auferstanden. Und wenn Jesus auferstanden ist, Dann sagt Paulus, dann werden wir auch auferstehen. Dann gibt es dieses Leben nach dem Tod. Und wenn Jesus auferstanden ist, und das finde ich jetzt die Krönung von allem, Jesus ist ja nicht deswegen gestorben, weil er ein Revoluzzer war. Er ist nicht deswegen gestorben, weil er sich bei den Mächtigen irgendwie sich verscherzt hat oder irgendwie zu weit gegangen ist. Nach außen hin gesehen war das natürlich so. Aber die Bibel lässt keinen Zweifel daran, was der eigentliche Grund war, weshalb Jesus gestorben ist. Deswegen haben wir hier dieses Kreuz aufgestellt. Ich meine, das steht öfters da und vielleicht nehmen wir es auch schon nicht mehr wahr. Deswegen stehen die Kreuze draußen, diese ganzen Flurkreuze und in jeder Kirche und in vielen Gasthäusern und was weiß ich, wo steht dieses Kreuz. Warum steht es da? Weil das Zeichen ist, dass Jesus aus unserem Minus, nämlich aus unserer Sünde, ein Plus gemacht hat. Indem er gestorben ist. Indem er bereit war, die Schuld zu tragen, die eigentlich wir hätten tragen müssen. Indem er bereit war, unsere Strafe auf sich zu nehmen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Und Jesus starb am Kreuz als das Opferlamm Gottes. Deswegen hat Jesus mit seinen Jüngern, bevor er gestorben ist, noch das Passa gefeiert. Wir werden heute das Abendmahl miteinander feiern. Weil das genau in dieser Tradition ist, als Jesus dieses Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, da hat er eigentlich nicht Abendmahl gefeiert, sondern er hat eigentlich das Passa gefeiert, dieses jüdische Fest, wo die Juden daran gedacht haben, dass der Engel Gottes durch Ägypten ging und die Erstgeborenen geschlagen hat. Und die Juden von Gott, die den Auftrag hatten, dass sie ein Lamm schlachten sollen und das Blut des Lammes an ihre Türpfosten streichen sollten, damit dieser Engel an diesem Haus vorbeigeht. Und das ist das Bild, was eben auch dem Abendmahl und letztlich auch dieser Theologie, die sich um den Karfreitag dreht, zugrunde liegt. Nämlich, dass es ein Lamm Gottes gibt. Nicht ein Passalamm, so wie es bei den Juden immer wieder geschlachtet wurde, sondern eins, was von Gott selber ausgesucht wurde, ein Lamm ohne Fehler. Und dass er stellvertretend starb. Und wenn wir nun hergehen und dieses Blut gleichsam im übertragenen Sinn jetzt natürlich an die Pfosten unseres Hauses streichen, dann geht die Strafe an uns vorbei. Dann sind wir nicht mehr betroffen von dem, was uns eigentlich blühen müsste. Und weil Jesus an diesem Kreuz starb als Opfer, deswegen war es ganz, ganz wichtig, dass Gott sich nun dazu äußerte, ob er dieses Opfer denn anerkannt hat. Wenn Jesus gestorben wäre und er wäre tot geblieben, dann wäre halt ein Mensch mehr gestorben. Aber es wäre nichts Besonderes gewesen. Aber Jesus macht es deutlich und Paulus macht es deutlich, die Tatsache, dass Jesus von Gott auferweckt wurde von den Toten, die ist Zeichen dafür, dass Gott dieses Opfer anerkannt hat und dass Gott dieses Opfer wertgeschätzt hat und dass er gesagt hat, dieses Opfer ist gültig. Dieser Scheck, den ich ausgestellt habe, der ist gültig und der wird nicht platzen, wenn du ihn einlöst. Und das ist das, was wir tun können. Und das ist das, was wir jetzt im Abendmahl tun können, dass wir Gott eine Antwort geben, dass wir sagen, okay, dass Jesus gestorben ist, ist eine geschichtliche Tatsache. Dass Jesus auferstanden ist, ist eine geschichtliche Tatsache. Aber was mache ich damit? Und hier bietet uns Gott einen Bund an. Er sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, werden wir nachher gleich hören. Und Gott bietet uns diesen Bund an. Und wenn du möchtest, ich tue es jetzt einfach mal alle, wenn du möchtest, dann kannst du dieses Angebot heute Morgen annehmen. Und du kannst sagen, ja, ich möchte diesen Bund eingehen. Ich möchte teilhaben an dem Guten, an dem Segen, der von diesem Kreuz fließt. Ich möchte, dass meine Schuld mitbezahlt wurde. Ich möchte diesen Scheck einlösen. Und dann lade ich dich ein, nachher dieses Brot zu nehmen und diesen Saft zu trinken und zu sagen, ja, Jesus, ich bin dabei. Ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Ich danke dir, dass ich die Schuld nicht mehr tragen muss. Und ich danke dir, dass du mich am Ende auferwecken wirst und ich ein Leben in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit vor mir habe, wo es keinen Schmerz mehr geben wird, wo es kein Leid mehr geben wird, keine Tränen. Und das alles, weil Jesus bereit war, am Kreuz zu sterben. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir einfach darüber nachdenken. Wo wir darüber nachdenken, ob wir dieses Angebot annehmen wollen, ob wir es vielleicht schon angenommen haben. Ob es vielleicht irgendwelche Dinge gibt, die zwischen Gott und uns stehen. wo wir Gott vielleicht um Vergebung bitten müssen. Und wo wir dann anschließend ja, dieses Mahl miteinander feiern wollen, wo wir feiern wollen, dass Gott uns dieses Angebot macht und wo wir ihm die Ehre geben wollen. Lasst uns eine Zeit der Stille haben.